Deutschlandfunk Kultur. Wortwechsel.
Mit Jan Garwert. Dazu herzlich willkommen. Viele Schulen in Deutschland sind marode, Wände schimmeln, Turnhallen sind gesperrt und im Winter geht die Heizung nicht. Zugleich fällt immer mehr Unterricht aus, weil Lehrerinnen und Lehrer fehlen und jedes Jahr verlassen fast 50.000 junge Menschen die Schule ohne Abschluss. Und das, obwohl wir jede und jeden gut brauchen könnten, wegen des großen Fachkräftemangels. Schule in Deutschland, wo bleibt der Bildungsaufbruch? Darüber diskutieren meine Gäste. Wiebke Maibaum, sie ist Generalsekretärin der Bundesschülervertretung. Anja Bensinger-Stolze, Vorstandsmitglied der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft und dort zuständig für den Bereich Schule. Und Winfried Speitkamp, er ist Staatssekretär im thüringischen Bildungsministerium. Auch Ihnen dreien herzlich willkommen. Herr Speitkamp, kennen Sie den Witz, wie man im Thüringer Hinterland zur Schule findet?
Noch nicht. Ich weiß nicht, ob ich ihn kennenlernen will.
Nach der schlimmsten Bruchbude suchen.
Na gut, das ist natürlich nur begrenzt witzig, aber ohne Frage gibt es Probleme. Sie haben sie eben drastisch angesprochen. Vielleicht sollte man aber nicht nur die Probleme sehen und ein bisschen das Gleichgewicht halten. Aber selbstverständlich, es gibt einen Renovierungsstau bei Schulen, gar keine Frage.
Und vielleicht fairerweise sei das noch gesagt, nicht nur in Thüringen. Frau Bensinger-Stolze, Sie waren Lehrerin, jetzt setzen Sie sich für Lehrerinnen und Lehrer ein als Gewerkschafterin. Würden Sie heute noch mal Lehrerin werden wollen?
Ja, doch. Also das ist ein absolut schöner Beruf und deshalb streite ich auch dafür, dass es gute Arbeitsbedingungen gibt.
Frau Maibaum, Sie sind noch Schülerin, schreiben in ein paar Wochen Ihr Abitur in Hessen. Was ist dieses hessische Abitur wert im Vergleich zu einem thüringischen oder einem bayerischen Abitur?
Ich glaube, die sind beide sehr viel gleich wert. Also am Ende kommt es darauf an, auch was macht man mit dem Abitur und welche Persönlichkeit steht dahinter. Also mir bringt das beste Abitur nichts, wenn ich einfach nicht soziale Fähigkeiten habe, nicht im Team mitarbeiten kann. Ich glaube, da gleicht sich Hessen mit den ganzen anderen Ländern sehr gut aus.
Aber es gibt schon Unterschiede in der Schwierigkeit des Abiturs und nachher dann vielleicht auch Unterschiede darin, welchen Zugang man zum Beispiel hat zu einem Studienplatz, der mit einem Numerus Clausus belegt ist.
Das kann zu Unterschieden kommen. Die Erfahrung zeigt eigentlich auch, dass es oft mit der Schule was zu tun hat. Also welche Lehrkräfte unterrichten einen, wie wird man auch aufs Abitur vorbereitet und welche Möglichkeiten bietet man innerhalb der Schule an. Also wir sehen immer besonders bei den Leistungsfächern, die es ja immer noch gibt in vielen Bereichen, also eigentlich in allen Bereichen, dass da unterschiedliche Angebote gestellt werden. Also wir sehen auch in Thüringen, das weiß ich ja, da gibt es mehrere Musikschulen zum Beispiel. Das heißt, da wird sehr viel im Musikbereich gefördert. Das gibt's auch in Hessen, aber das gibt's halt nicht flächendeckend. Und so sehen wir halt auch besonders im ländlichen Raum, dass zum Beispiel die Möglichkeit ist, sich im Musikbereich zu verwirklichen, dort voranzukommen, viel geringer ist. Oder auch in anderen Fächern, sage ich jetzt mal, die ein bisschen außer der Norm sind.
Da sind die Chancen nicht überall gleich verteilt. Herr Speitkamp, wenn Sie noch mal Schüler wären, gibt's da ein Bundesland, in dem Sie lieber als in einem anderen Bundesland zur Schule gehen würden, um eine gute Schulbildung zu bekommen? Wir haben ja gerade von Frau Maibaum gehört, es gibt nicht überall alle Fächer im Angebot zum Beispiel. Die Abiture sind unterschiedlich viel wert.
Also ich würde es ganz sicherlich nicht vom Bundesland abhängig machen, sondern wie eben schon angesprochen ist, von der Schule. Es gibt gute und weniger gute Schulen, es gibt gute Lehrerinnen, Lehrer, Engagierte und da muss man sich ein bisschen umhören und erkundigen und wenn das geht, sozusagen hier seinen Zielort anstreben. Also ich würde es nicht vom Bundesland abhängig machen. Es stimmt, es gibt Unterschiede in dem Niveau der Abschlussprüfungen. Die Kultusministerkonferenz hat ja gerade eine Angleichung der Abituranforderungen beschlossen. Das wird sich eine Weile hinziehen, bis es soweit ist. Es gibt diese Unterschiede, aber entscheidend ist die einzelne Schule, entscheidend ist das einzelne Engagement. Und auch innerhalb eines Bundeslandes sind die Abschlüsse keineswegs so ohne weiteres vergleichbar.
Frau Bensinger-Stolze, ich frage mich, ob ich gerade die falsche Frage gestellt habe, ob ich nicht danach hätte fragen sollen, welche Eltern man sich aussuchen sollte, wenn man einen guten Bildungsabschluss haben will. Das spielt ja nach wie vor eine gute Rolle.
Ja, es ist weiterhin so, dass der Bildungserfolg von der sozialen Herkunft abhängt. Und das ist eigentlich ein echter Skandal, dass wir im Jahre 2023 immer noch dabei sind, obwohl wir das schon so lange wissen, dass wir ungefähr 25% der Schülerinnen und Schüler, die Benachteiligung zu Hause haben, weil sie nicht so unterstützt werden, dass wir das nicht hinbekommen, vor und in der Schule überhaupt insgesamt als Gesellschaft und im sozialen Raum sie so zu unterstützen, dass jeder wirklich eine Chance hat, auch den bestmöglichen Abschluss zu bekommen.
Wenn ich da anschließen darf, es liegt natürlich auch daran, dass wir sehr traditionellen Unterricht noch machen, in traditionellen Formen mit Hausaufgaben und allem Möglichen, wo sich also soziale Unterschiede quasi noch verfestigen oder weit fortpflanzen und die Aufholmöglichkeiten für diejenigen, die zu Hause schlechte Bedingungen haben, eben dann auch nicht so groß sind. Wir müssen also wirklich über Schule und Unterricht neu nachdenken, um auch soziale Gerechtigkeit zu schaffen.
Genau wie über die Ausstattung. Also wenn man mal überlegt, die Lehrmittelfreiheit wurde beim Großteil der Bundesländer heute abgeschafft, so in dem vergangenen Zeitraum. Das bringt dann klar auch Veränderung. Also kann ich mir alles leisten? Also Sie haben es eben angesprochen, Unterricht wird digitaler, aber kann ich überhaupt einen digitalen Unterricht mitmachen, wenn ich nicht dafür das Geld habe oder auch die Unterstützung von zu Hause? Das heißt, da ist auch ein Punkt, wo, sage ich jetzt mal, dieser bekannte Begriff der Gerechtigkeit, soziale Gerechtigkeit, mehr debattiert werden muss und na klar auch festgelegt werden muss. Wie wollen wir diese leben? Das ist nicht ein Begriff, wo man sagen könnte, ja, nein, sondern wir müssen wirklich als Land und damit auch als Gesellschaft entscheiden, was ist für uns sozial gerecht und was ist ungerecht.
Den Zustand, den wir jetzt haben, den kann man ja nicht als besonders sozial gerecht beschreiben, Frau Maibaum. Was hat das denn für Konsequenzen für Schülerinnen und Schüler, wenn sie da auf so unterschiedliche Voraussetzungen treffen, was die Schule angeht, was die Bundesländer angehen, was die einzelne Schule angeht, was die Ausstattung dieser Schulen angeht?
Na, es sorgt ja dafür, dass es irgendwie ein bisschen wie so ein Glücksspiel geworden ist. Also in dem Sinne, wo gehe ich zur Schule, welche Möglichkeiten habe ich? Was für Möglichkeiten habe ich auch zu Hause? Und dann merken wir na klar auch, dass es unterschiedliche gibt, dann in der Entwicklung und auch im Abschluss. Also kann ich überhaupt, ist mir wirklich bewusst leistungsfinanziell, noch das Abitur zu machen? Also zum Beispiel, das hat sich ja jetzt auch geändert. Hessen war da einer der ersten Länder, die das mitgebracht hat, das Schülerticket. Das heißt, Schülerinnen und Schüler konnten kostenlos den ÖPNV nutzen. Da hat jetzt Sachsen auch zum Beispiel nachgezogen oder auch das Land Baden-Württemberg. Das sind so Kleinigkeiten, die sich dann, na klar, aber ins Große vervielfältigen. Und da merken wir auch aus der Schülerschaft einfach, hat was mit Glücksspiel zu tun. Wo bin ich?
Das müssen Sie kurz erklären. Warum ist der ÖPNV für die Schulausbildung wichtig?
Weil immer mehr Schulen, besonders im ländlichen Raum, weiter weggekommen sind. ÖPNV ist auch sehr teuer geworden. Also wenn man sich das mal anguckt, wie viel schnell mal so eine Wochenkarte kosten kann, das ist nicht mehr so ganz günstig. Das heißt, manche Eltern, und die Debatte kriege ich auch mit, sagen, kann ich mir überhaupt mein Kind leisten, in die Schule zu schicken? Es muss ja irgendwie in die Schule kommen. Oder sage ich lieber, geh in die Ausbildung, da bekommst du schon mal Geld und bekommst kein Geld während der normalen Schullaufbahn. Das sind Dinge, die rauskommen, aber auch zum Beispiel ÖPNV hat im Schulalltag eine ganz wichtige Bedeutung bekommen, wenn es darum geht, an Ausflugstagen irgendwo hinzufahren, nutzt man oft den ÖPNV. Und da werden dann die Eltern wieder zur Kasse gebeten, die kein ÖPNV-Ticket für die Kinder zum Beispiel haben, über das Schülerticket wie in Hessen.
Ich würde gerne auf diesen Aspekt Ausbildung eingehen, den Sie eben angesprochen haben, Frau Maibaum. Jetzt gab es diese Woche den sogenannten Bildungsgipfel bei der Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger von der FDP. Dort hat sie auch aus dem Ausbildungsmonitor der Bertelsmann Stiftung zitiert, nämlich, dass eine Altersgruppe von 15 bis 24 Jahren im Jahr 2021 630.000 junge Menschen weder in der Ausbildung noch in der Schule noch in Arbeit waren. Und ein Jahr zuvor waren das 500.000, also ein deutlicher Anstieg, den wir da verzeichnet haben. Was ist der Grund dafür, dass es offenbar immer weniger gelingt, junge Menschen nach der Schule entweder eine Ausbildung zu bringen oder überhaupt einen Abschluss zu vermitteln oder eben in einen Job zu bringen?
Also ein großer Grund ist, und den kriege ich jetzt auch mit, besonders weil ich mich im Abschlussjahrgang befinde, was mache ich eigentlich nach der Schule? Es gibt immer das große Ziel, einen Abschluss, aber was macht man da wirklich? Also diese klassische Berufsvorbereitung ist besonders während Corona sehr zurückgeblieben, weil man schlichtweg keine Zeit dafür hatte oder sie sich auch bewusst nicht genommen hat, weil man irgendwie gesagt hat, wir müssen andere Dinge aufholen. Da sind sehr vielfältige Dinge, die dort mit reinspielen, aber klar ist, viele wissen nicht, was mache ich damit. Und das kriege ich auch mit. Immer mehr werden auch manchmal bei den Ausbildungsplätzen abgelehnt, was na klar auch eine sehr kontroverse ist, wenn man sich aktuell anhört. Viele Betriebe beschweren sich darüber, wir finden keine Auszubildenden. Dann bewerben sich Menschen darauf und dann wird abgelehnt. Im Glücksfall hat mal ein Schüler, Schülerin ein Praktikum gemacht, hat da mal für 2 Wochen in das Berufsleben eingesehen. Ob man das für 2 Wochen wirklich kann, musste man danach halt auch mal nachfragen. Und dann merkt man na klar auch, wie präsentiere ich mich auch in der Bewerbung, also im Bewerbungsgespräch gegenüber einem Unternehmen.
Also ich denke, wir haben eine Gruppe von Schülerinnen und Schülern, die eben gar keinen Abschluss erreicht. Für die ist es natürlich absolut schwierig, dann weiterzumachen. Und da haben wir eigentlich auch als Bundesrepublik längst gesagt, auch die KMK hat gesagt, diese Schülerinnen und Schüler ohne Abschluss, das wollen wir, diese Anzahl wollen wir verringern. Und da, glaube ich, müssen wir ansetzen, denn das darf uns nicht passieren, dass so viele Jugendliche uns verloren gehen. Da hat Frau Stark-Watzinger eigentlich und auch die Koalition, die Ampelkoalition, ein Startchancenprogramm angekündigt. Aber es wird im Moment immer wieder verschoben nach hinten. Es sollte erst in diesem Jahr beginnen. Jetzt hoffen wir, dass es im nächsten Jahr beginnt. Das Startchancenprogramm ist mit circa 1, vielleicht sind es auch 2 Milliarden Euro ausgestattet und soll genau für die 4.000 Schulen zur Verfügung stehen, die eben die Schülerinnen und Schüler haben, die eben wirklich sehr benachteiligt sind. Da muss aus unserer Sicht auch tatsächlich Schulsozialarbeit passieren. Denn Schülerinnen und Schüler, die keinen Abschluss haben, sind gar nicht mehr zur Schule gegangen. Und da müssen wir rechtzeitig gegensteuern, mit den Schülerinnen und Schülern in Kontakt kommen. Das können am besten SchulsozialarbeiterInnen, die praktisch dafür ausgebildet sind, damit man sie auffängt und auch wieder motiviert und in den Schulalltag zurückführt. Und da ist es schade, dass jetzt das wieder verschoben worden ist. Die Kultusministerkonferenz heute hat, soweit ich das jetzt gehört habe, auch nochmal einen Aufruf gestartet, dass sie dieses Programm unbedingt umsetzen möchte. Und das soll eben nicht mit der Gießkanne soll das Geld ausgegeben werden, sondern es soll nach einem Sozialindiz verteilt werden, so dass es auch tatsächlich dorthin kommt, wo es gebraucht wird und nicht an die Schulen oder in die Regionen, die sowieso gut ausgestattet sind. Also das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig, dass wir hier umdenken und die Gelder auch tatsächlich dahin verteilen, wo sie gebraucht werden. Wir sagen immer ungleich, es muss auch ungleich behandelt werden. Das heißt, da muss das Geld hin und auch die Unterstützung eben.
Um dieses Startchancenprogramm gibt es ja große Diskussionen und gab es zwischen den Bundesländern und dem Bund und das hat zur Verzögerung geführt. Der Bund hat in der Ampelkoalition und Koalitionsvertrag ja einiges angekündigt dort und wir sind jetzt alle ein bisschen enttäuscht, weil die Mittel dann doch nicht in der Höhe wohl zur Verfügung gestellt werden wie erwartet und leider hat man sich auch sehr um die Kriterien, die Indexbewertung sozusagen gestritten. Das ist schade, aber wie richtig gesagt wurde, das Thema Schülerinnen und Schüler ohne Abschluss ist ein riesiges Thema, ein wichtiges Thema und auch ein zunehmend drängenderes Thema. Wir merken aber, dass man sehr individuell die Schulen und die einzelnen Personen begleiten muss. Bildungsbiografien bauen sich lange auf, man wird keine schnelle Lösung finden und Geld allein ist es auch nicht, was das Ganze löst, sondern genaue Betrachtung jeder einzelnen Schule, wo Probleme sind. Und dafür braucht man mehr Zeit und mehr Unterstützung. Das können Sozialarbeiter sein oder Sozialarbeiterinnen, das können pädagogische Assistenzen sein, die mit in die Schulen gehen, damit der einzelne Lehrer, der einzelne Lehrer nicht alleingelassen ist bei der Betreuung der Kinder. Wenn man vom Bildungsgipfel hört, naja, wir sind eben in den Mühen der Ebene sozusagen beschäftigt. Zu viele Gipfel helfen auch nicht viel. Man muss wirklich im Alltag die Bodenarbeit machen und dafür braucht man Unterstützung. Dafür sollte das Ganze dienen.
Vielleicht muss ich an der Stelle kurz sortieren. Dieses Startchancenprogramm ist ein Programm, was die Ampel auflegen will, was Schulen zugutekommen soll, an denen es viele Schülerinnen und Schüler mit Problemen gibt. 4.000 Schulen sollen das sein. 1 Milliarde Euro stand dafür mal im Raum und es gibt Verzögerungen, damit dieses Programm startet. Herr Spaitkamp, Sie haben es eben schon angedeutet, die Summe 1 Milliarde Euro, die da im Raum steht, da haben Sie gesagt, das reicht nicht. Wie viel bräuchte es denn?
Naja, es ist immer schlecht, über absolute Zahlen hier zu sprechen. Es braucht einfach die Flexibilität, ganz konkret bei einzelnen Schulen das einzusetzen, was nötig ist. Das kann eine Schule sein, die 3 Sozialarbeiterinnen oder Sozialarbeiter braucht. Das kann eine sein, die eher pädagogische Assistenzen braucht. Man kann sich unschwer ausrechnen, nach dem Verteilschlüssel 1 Milliarde, dann bleibt nach den üblichen Verteilschlüsseln für Thüringen vielleicht 25, 26 Millionen übrig. Damit kann man nicht viel machen über mehrere Jahre hinweg. Also man muss einfach eine gewisse Sicherheit haben. Die Frage ist, ob sich Bund und Länder nicht doch darauf einigen können, dass man nicht nur projektartig zusammenarbeitet, sondern eine gewisse Stetigkeit, eine Berechenbarkeit schafft. Solche Programme des Bundes verlangen ja auch immer eine Gegenfinanzierung des Landes. Also das Land muss sich auch darauf einstellen bei den Haushaltsplanungen, dass dafür Mittel bereitgestellt werden. Und das wäre alles sicherer, wenn man sich einigen würde auf eine vernünftige Kooperation bei allen verfassungsrechtlichen Problemen, die auf Dauer gestellt ist und Sicherheit schafft und weg von dieser Projektfinanzierung kommt. Das hatten wir beim Aufholen nach Corona bei diesen Programmen. Die laufen dann irgendwann aus. Personen, die man darüber beschäftigt hat, die die Schulen unterstützen, können nicht weiter beschäftigt werden, sind aber schon qualifiziert. Das ist eine sehr unbefriedigende Situation. Und wir kämpfen immer dann darum, Zwischenlösungen zu schaffen auf Landesebene, Übergangsfinanzierung, Überbrückung, um die Unterstützung nicht zu verlieren. Das kostet sehr viel mehr Kraft, als wenn man sich einmal auf eine grundsätzlich längerfristig angelegte gemeinsame Förderung ausrichten würde.
Wenn Sie jetzt hier über die dauerhafte Finanzierung sprechen, das können Sie jetzt nicht sehen, nickt Frau Bensinger-Stolze mit dem Kopf und stimmt Ihnen zu.
Ja, also ich möchte das nochmal unterstreichen. Also die Koalition hat ja eigentlich auch davon gesprochen, dass wir ein Kooperationsgebot eigentlich verwirklichen wollen und nicht weiter beim Kooperationsverbot. Also die Zusammenarbeit zwischen Bund und Ländern und auch Kommunen, die muss einfach verbessert werden. Und ich sehe es genauso wie Sie, Herr Spaitkamp, diese Modellsachen, die gestartet werden, für die es dann ein paar Jahre Geld gibt, das ist gut. Und dann heißt es aber immer, das muss sozusagen dann in die Fläche überführt werden und dann gibt es eben kein Geld mehr. Ich denke, wir müssen uns mehr darüber Gedanken machen, ob nun Bund, Länder oder Kommunen, am besten gemeinsam, wie man gute Initiativen auch weiter fördern kann. Sonst ist es ähnlich wie, auch wenn es jetzt nicht ganz Schule trifft, aber eben die frühkindliche Bildung, die Sprachkitas, die so gut waren, die wirklich in aller Munde wurden sie gelobt. Auf einmal gab es dafür kein Geld mehr und jetzt müssen eben die Länder sehen, dass sie das selber machen. Sicherlich, die müssen sich beteiligen, aber ich finde, wir müssen mehr darüber nachdenken, nicht nur Piloten und Modelle sozusagen auf den Weg bringen. Das ist das eine, da kann man viel schon mal ausprobieren. Aber dann muss man es auch wirklich, wie wir sagen, in die Fläche bringen und verstetigen, weil sonst sind diese Projekte eben doch nur ein Strohfeuer. Und da müssen wir, glaube ich, mehr zu kommen. Wie können wir tatsächlich eine große Bildungsinitiative in die Fläche bringen und eigentlich, denke ich mal, haben wir das ja auch eigentlich von dem Gipfel erwartet, dass da so ein Aufbruch ist. Und der Gipfel wurde nicht gut vorbereitet. Und wir sagen als GEW, das war eher ein Bildungshügel. Und trotzdem sind wir der Meinung, wir müssen jetzt unbedingt weitermachen, damit wir die Kinder und Jugendlichen da nicht alleine lassen und dass wir wirklich in Richtung Bildungsgerechtigkeit gehen. Da muss was passieren.
Frau Maibaum, als Bundesschülersprecherin, Sie waren ja auch auf diesem Bildungsgipfel. Stimmen Sie dem zu? Mehr Geld und dann sind die Probleme gelöst. Vielleicht kann man noch ergänzen, dauerhaft mehr Geld und dann läuft's.
Also dieser Bildungsgipfel war, glaube ich, für die vielen, eigentlich für den Größteil der Schülerschaft ein Schlag ins Gesicht. Weil wir reden immer davon, wir wollen die Jugendlichen und Kinder nicht alleine lassen. Wir haben sie aber während diesem Bildungsgipfel alleine gelassen. In dem Moment, wo wir gesagt haben, dieser Bildungsgipfel gab ja oder auch wenn er vielleicht nicht ganz perfekt war, gab die Chance, es mal voranzubringen. Bildung ist ein Thema, was bei jeder Wahl ganz groß thematisiert wird. Wir müssen da vorankommen, wir geben da jetzt Gas und dann sitzt irgendwie die Bildung immer noch am Seitenstreifen rum und es passiert nicht so viel. Ja, es gibt viele Pilotprojekte und die haben auch ihre Daseinsberechtigung, aber wenn es um den Punkt geht der nachhaltigen Finanzierung, das heißt, wie können wir das wirklich nachhaltig machen, dann stehen viele Fragen, weil es passiert nicht. Man schaut dort nicht weit genug in die Zukunft. Aber ich glaube, wir müssen auch von dem Gedanken wegkommen, dass alles perfekt ist, was wir machen. In dem Sinne, dass wir jetzt wirklich mal ins Handeln kommen müssen und nicht die nächste Debatte führen. Weil zum Beispiel das Thema Lehrkräftemangel, das ist kein Thema, was jetzt erst neu aufkommt. Ja, es hat sich verstärkt, aber dass Lehrkräftemangel schon da ist, das hat sich schon über Jahre abgezeichnet. Genauso das Thema Notenbewertung wurde ja auch auf dem Bildungsgipfel stark thematisiert. Das ist eine Thematik, die haben wir schon sehr lange. Oder auch Digitalisierung. Das sind alles Themen, die sind nicht neu, aber sie müssen wenigstens mal vorankommen. Und da hat man oft das Gefühl, auch aus Schülerschaftsseite, das dreht sich immer im Kreis. Denn der normale Schüler interessiert jetzt erstmal nicht, wer ist dafür zuständig, der Land oder der Bund. Der möchte, dass was passiert. Und das hat, glaube ich, auch das Land und auch also die verschiedenen Länder und auch die Bundesrepublik, sollte man eine Vorbildsfunktion einnehmen, und zwar in dem Sinne zu sagen, wir können kooperieren, auch wenn es vielleicht schwieriger ist, wir bringen Sachen vorwärts und ihr seid uns wichtig. Und das Gefühl ist aktuell, glaube ich, noch nicht so da, aber wo ich glaube, das Gefühl möchte vermittelt werden. Wenn ich jetzt kurz einmal zur thürischen Seite gucke, ich glaube, da sind auch Leute dahinter, die sagen, wir wollen ja das Gute machen. Ich glaube, diesen Gedanken müssen wir uns wieder mehr in den Vordergrund bringen und weniger die Hoheiten und vielleicht auch die Persönlichkeiten.
Vielleicht hängt das damit zusammen, diese angesprochenen Probleme, dass die Diskussionen auf Ebene KMK und Gipfeln einmal immer um Geldbeträge geht, auch zwischen den Bundesländern. Und das ist natürlich für den einzelnen Schüler völlig unwichtig, ob es 1 Milliarde oder 1,2 Milliarden sind. Das macht keinen Unterschied. Und weil es zum anderen unendlich lange Debatten gibt um die oder jene Kurse und Anrechnungen beim Abitur, die im Grunde auch nicht mehr für die einzelnen Schülerinnen und Schüler nachvollziehbar sind. Wir sind also sehr in diesem sozusagen Grundsatz und umständlichen Debatten verfangen, zum einen, und zum anderen in dieser Projektförderung, in der sozusagen detailreichen Administration, Nachweis von Ausgaben, Kritik in der Öffentlichkeit, das Geld wird nicht schnell genug ausgegeben und so fort. Wenn die inhaltlichen Debatten, die uns wichtig sind, also wie werden Noten vergeben, was wird eigentlich benotet, ist unser Notensystem nicht im Grunde hoffnungslos veraltet, wie wird der Unterricht organisiert, was sind die Inhalte des Unterrichts, das ist so drängend, das wird jetzt bei ChatGPT wieder diskutiert. Da kommt man auf die Idee, man müsste vielleicht doch mal über die Grundsätze nachdenken, was man da eigentlich macht. Aber das wird schnell wieder verpuffen, fürchte ich. Und man wird sich wieder darum streiten, ist es jetzt 1,1 oder 1,12 Milliarden, die man bekommt. Sondern es kommt wirklich darauf an, was will man eigentlich? Was für ein Menschenbild hat man und welche Menschen möchte man bilden? Und wie kann man alle partizipieren lassen?
Trotzdem braucht es dafür ja auch Geld, um gestalten zu können. Politik wird ganz, ganz viel, das wissen Sie als jemand, der in der Politik aktiv ist, wird ganz, ganz viel im Haushaltsausschuss eines Parlaments entschieden. Wo gehen die Milliarden hin? Und das war ja jetzt im Vorfeld des Bildungsgipfels auch schon Thema. Da hatte die Bundesbildungsministerin auch gleich gesagt, wir verteilen nicht mehr mit der Gießkanne, es kann nicht immer der Ruf nach mehr Geld sein. Und tatsächlich ist es ja so, wir gehören in Deutschland zu denjenigen, die mit international im Vergleich am meisten ausgeben für Bildung, sind aber nicht unbedingt die Besten in den Ergebnissen. Und wenn wir bei uns ins Land reinschauen, dann kann man das auch sehen. Kaum ein Bundesland gibt zum Beispiel so viel Geld aus für Bildung wie Sachsen-Anhalt und gleichzeitig hat das Land auch die höchste Quote bei denjenigen, die die Schule ohne Abschluss verlassen. Also ist es tatsächlich dieser Zusammenhang mehr Geld und dann haben wir die Probleme gelöst?
Es ist natürlich immer leichter, Geld zu fordern, als sozusagen inhaltliche Konzepte zu entwickeln und die umzusetzen und dann sagen, das und das Geld brauche ich dafür. Wir sind nun mal föderal organisiert. Die Bundesländer müssen zunächst mal sehen, dass sie ihre Haushalte absichern, um handeln zu können. Insofern verstehe ich auch diese Gelddebatten gut. Man muss aber beides aneinander koppeln. Wir sind sehr kleinteilig organisiert. Gerade die östlichen Bundesländer müssen auch im ländlichen Raum, der im Vergleich zu dem städtischen Raum zurückfällt, die Schulversorgung sicherstellen. Das sind kleine Schulen, auch oft sanierungsbedürftige Schulen, wo der Lehrermangel noch drastischer ist, wo vielleicht auch sozusagen die Gesamtstimmung noch schwieriger zu halten ist, wenn man das Gefühl hat, abgehängt zu werden. Und da kommen so viele Probleme zusammen, dass man das weder allein durch Geld noch durch große Programme lösen kann, sondern wirklich gezielt das Geld einsetzen muss für die gute Betreuung der einzelnen Schulen vor Ort, für Diskussionen über das Schulnetz und anders mehr. Das sind unendlich aufwendige, aber wichtige Debatten, die man führen muss. Das Geld ist ein Teil, ist die wichtige Basis. Aber die Inhalte kommen ein bisschen zu kurz. Wir haben zu wenig Visionen, die Menschen auch begeistern für Schule und für Bildung. Das hat auch ein bisschen auch mit dem Lehrermangel natürlich zu tun. Wir brauchen gute Arbeitsbedingungen für Lehrerinnen und Lehrer, aber wir müssen auch wieder die gemeinsame Bildungsvision haben, damit Menschen Lust haben, sich auch aufs Land oder überall zu begeben und dort Kinder auszubilden.
Das sagt Winfried Spaitkamp, er ist Staatssekretär im thüringischen Bildungsministerium und bei uns im Wortwechsel bei Deutschlandfunk Kultur. Er diskutiert mit Anja Bensinger-Stolze, Vorstandsmitglied der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft und dort zuständig für den Bereich Schule, und Wiebke Maibaum, die Generalsekretärin der Bundesschülervertretung. Unser Thema: Schule in Deutschland, wo bleibt der Bildungsaufbruch? Herr Spaltkamp, Sie haben es eben benannt, ein großes Problem ist der Lehrermangel. Sie haben es auch schon angesprochen, Frau Maibaum, wie war das bei Ihnen in der Schule? Sie stehen ja demnächst kurz vor Abitur. Ich kann sagen, bei meinen drei Kindern sind in dieser Woche 10 Stunden in der Schule ausgefallen. Wie sieht das bei Ihnen aus, Frau Maibaum? Hat es da in Ihrer Vorbereitungszeit aufs Abi jetzt auch so viele Ausfälle gegeben?
Also bei mir jetzt persönlich nicht, aber in meiner Schule gibt es diese Ausfälle. Wir merken es besonders dann, wenn eine Lehrkraft krank wird. Es ist vieles sehr eng getaktet. Wenn ich jetzt direkt, habe ich schon ein Beispiel dafür, und zwar einer unserer Leistungskurse in Englisch, die haben 3 Lehrerwechsel innerhalb von 2 Jahren gehabt, weil einfach schlichtweg zu wenig Personal dafür da ist. Und dann kann auch eine Schule nicht wirklich viel machen. Sie kann probieren, Lehrkräfte zu bekommen. Aber wenn sie nicht da sind, wir kennen das ja alle noch von Corona, wir wollten alle Klopapier kaufen, war aber nichts da, kann man das auch nicht besorgen oder kaufen. In dem Sinne, man merkt schon, es gibt Unterschiede. Und bei mir hat es zum Beispiel auch dazu geführt, dass ich einen relativ großen Geschichtskurs jetzt habe, also mit 30 Leuten. Und dann merkt man einen Unterschied. Also von gut 16, 17 Leuten zu 30 Leutenkurs, sind komplett unterschiedliche Welten. Und da merkt man aber auch den Abstrich, der gemacht werden muss. Man kann nicht mehr individuell auf jeden eingehen. Man kann auch noch nicht mal mehr gruppenmäßig auf die Leute eingehen, sondern man muss die ganze Zeit Prioritäten setzen. Man muss auch den Unterricht voranbringen. Das ist ja auch immer dieser Druck. Man muss vorankommen. Die ganzen Lehrpläne sind ja auch sehr eng getaktet, was dazu führt, dass der Raum für, sage ich jetzt mal, individuelle Förderung oder auch auf Probleme einzugehen, sehr gering ist, und dann fällt das einfach schlichtweg runter. Und wenn man sich auch die Studien anguckt zu Corona, psychische Gesundheit, das ist ein Problem, was wir in der Gesellschaft massiv jetzt erleben werden. Immer mehr Jugendliche oder auch Kinder sind psychisch krank, und ich rede jetzt nicht nur von, sie ziehen sich zurück, sondern wirklichen Krankheitsbildern, also indem sie entwickeln eine Essstörung, eine Depression. Und das ist eine Sache, die wir innerhalb unserer Gesellschaft thematisieren müssen und auch helfen müssen innerhalb der Rahmen.
Frau Bensinger-Stolze, 3 Lehrerwechsel in einem Jahr. Sie haben ja selber mal unterrichtet, Deutsch und Politik in Hamburg. Wie ist das als Lehrerin, wenn man da in eine Klasse reinkommt, die schon so viele Wechsel hinter sich hat? Aus Sicht einer Lehrerin bestimmt auch kein Vergnügen.
Das ist in der Regel eine schwierige Situation, gerade wenn es schon so viele Wechsel gegeben hat. Also man muss ja jedes Mal auch eine Beziehung wieder zu der Klasse, zu den Schülerinnen und Schülern herstellen. Und das bedarf eben auch einer gewissen Zeit. Und je mehr Wechsel da ist, desto länger dauert diese Anwärmphase. Der Lehrkräftemangel, vielleicht kann ich da noch mal ansetzen, der hat sich wirklich seit langem aufgebaut. Ich weiß, dass viele Bildungsminister, Ministerinnen aus der KMK sagen, ja, das ist eigentlich ein demografisches Problem, weil wir nun insgesamt einen Fachkräftemangel haben und wir sozusagen insgesamt nicht genügend Menschen haben, in allen Bereichen arbeiten. Aber ich muss sagen, ich selber kann mich erinnern, dass wir 2009 für Hamburg eine Studie in Auftrag gegeben haben. Da wurde schon deutlich, dass wir in 20 Jahren praktisch zu wenig Lehrkräfte haben. Bundesweit haben wir das auch mehrfach getan. Und es wurde nicht darauf wirklich reagiert, sondern es wurde immer eingestellt, wenn man meinte, oh, jetzt brauchen wir was. Also so dieser sogenannte Schweinezyklus. Dann, wenn man meinte, oh, jetzt ist aber was dringend, dann wird eingestellt oder auch ausgebildet. Und ansonsten wird auch zurückgefahren. In vielen oder in einigen der östlichen Bundesländer wurde auch zurückgefahren. Und ich glaube, das ist falsch. Wir müssen generell uns um diesen Lehrkräftebedarf ganz anders kümmern. Ich finde auch, Herr Spaltkamp, dass wir uns auch noch mal damit beschäftigen müssen, was für ein Menschenbild haben wir, was wollen wir eigentlich den jungen Menschen mitgeben und wie muss eigentlich der Unterricht aussehen. Aber ich glaube, das kann man sehr viel besser auch machen, wenn wir in den Schulen ausgebildete Lehrkräfte haben, die auch eine Vision entwickeln können. Und natürlich auch mit anderen gemeinsam. Jetzt ist es ja soweit, dass wir auch kurz- und mittelfristig andere Formen finden müssen. Und als GEW sind wir eben der Meinung, multiprofessionelle Teams oder überhaupt Multiprofessionen an den Schulen wären da gut. Nicht nur Sozialpädagoginnen, ErzieherInnen, Psychologinnen, aber auch zum Beispiel, dass wir gucken, wen können wir denn ins System holen, zum Beispiel ausländische Abschlüsse sehr viel schneller anerkennen. Da gibt es eine Reihe von Lehrkräften, die eben außerhalb von Deutschland also eine Ausbildung haben. Und da müssen wir gucken, Was haben die da? Wo müssen sie sozusagen weiterqualifiziert werden? Genauso sehe ich das mit Seiten- und QuereinsteigerInnen, dass man da sehr viel mehr nochmal guckt, was bringen die jetzt mit? Was müssen sie zum Teil auch berufsbegleitend dazu lernen oder weiterqualifiziert werden, so dass am Ende sie auch wie jeder andere Kollege, Kollegin in die Schulgemeinschaft da voll integriert ist und wir auch nicht so viele Unterschiede haben. Aber ich glaube, das würde A, den Blick in der Schule öffnen, weil wir mehrere Professionen haben und jeder aus seiner Perspektive auch schaut. Und wir können vielleicht wahrscheinlich jetzt nicht den Lehrkräftemangel völlig zurückdrehen, aber wir hätten schon eine kleine andere Reserve nochmal, die wir da öffnen können. Und ich sehe es auch positiv, wenn wir diese Menschen mit diesen anderen Perspektiven mit in die Schule holen.
Ich würde es vielleicht gerne nochmal aus Thüringer Perspektive ergänzen, weil ich das sehr unterstützen würde. Ganz grob gesprochen, wir haben knapp 20.000 Lehrerinnen und Lehrer, 1.000 scheiden pro Jahr aus. Wir können auch 1.000 Personen wieder einstellen, aber ein Viertel davon sind Seiteneinsteigerinnen und Seiteneinsteiger. Wir leiden noch darunter, dass vor 15 oder 20 Jahren eine ganze Generation einfach nicht eingestellt worden ist. Deswegen müssten wir eigentlich viel mehr einstellen, aber immerhin, wir gewinnen welche, viele Seiteneinsteiger, die wir dann intensiv nachqualifizieren, natürlich, damit sie für Regelschulen vor allen Dingen, also die Hauptrealschluss anbieten oder für Gemeinschaftsschulen, gute Schulunterricht anbieten können. Ich sehe den Vorteil darin, dass tatsächlich diese Seiteneinsteiger viel stärker praxisorientiert sind, sehr viel mehr Lebenserfahrung mitbringen schon als die jungen Anwärterinnen und Anwärter. Und vielleicht auch, das ist unser Konzept, die Zahl der Schülerinnen und Schüler ohne Abschluss senken können, weil sie sehr stark praxisorientiert die Betroffenen auch hinleiten. Welche Berufsmöglichkeiten gibt es denn noch außer dem akademischen Ziel, was irgendwie unsere Gesellschaft immer sehr hoch rechnet? Und diese Seiteneinsteiger müssen auch gut begleitet werden in den Schulen. Das heißt, es ist nochmal eine Herausforderung für die etablierten Lehrerinnen und Lehrer, die ja auch integrieren müssen, die neuen Kolleginnen und Kollegen. Wir werden also nicht um solche multiprofessionellen Teams drumherum kommen und sehen das auch für eine große Chance an. Der Lehrermangel wird anhalten und der ist ja nicht nur in Deutschland, der ist ja sozusagen europaweit mittlerweile. Es gibt überall die Konkurrenz um Fachkräfte. Wir werden auch verstärkt hybride Unterrichtselemente, digitale Elemente nutzen müssen, um die Beschulung auf größere Gruppen zu ermöglichen. Es darf nicht auf Kosten der persönlichen Betreuung gehen, aber es könnte eben doch auch Schulstandorte an abgelegenen Stellen erhalten helfen.
Jetzt hatte Frau Bensinger-Stolze eben das Thema ausländische Abschlüsse angesprochen, also auch Arbeitskräfte aus anderen Ländern ins deutsche Schulsystem holen. Funktioniert das in Thüringen?
Das funktioniert nicht so leicht, wie wir uns das wünschen, weil es sehr viele bürokratische und rechtliche Hürden gibt bei der Anerkennung. Wir haben ja immer noch das Zweifachsystem, dann muss das zweite Fach nachstudiert werden, was ich für sehr problematisch halte. Wir haben jetzt aus der Ukraine natürlich Lehrerinnen und Lehrer in nicht unbeträchtlicher Zahl eingestellt, die dann mithelfen, die den ja doch für uns beträchtlichen Zuwachs in den Klassen mit ukrainischen Kindern und übrigens auch anderen Kindern aus Syrien, Afghanistan zu unterstützen. In breiter Fläche aber, glaube ich, können wir nicht aus dem Ausland zusätzliche Lehrkräfte anwerben. Wir können nicht unsere Lücken, fürchte ich, auf Kosten der anderen Länder, die ja auch alle Schwierigkeiten haben, stopfen.
Also das hatte ich auch nicht so gedacht, sondern ich meine insbesondere diejenigen, die bereits in Deutschland leben, aus welchen Migrationsgründen auch immer oder warum sie jetzt hier sind. Aber viele haben eben das Problem, dass ihr Abschluss nicht anerkannt wird, dass die bürokratischen Mühlen enorm langsam mahlen. Ich habe einzelne Beispiele, also da schreiben mir Menschen Briefe, die schon als Dozenten, Dozentinnen an der Uni arbeiten, aber als Lehrkraft werden sie nicht eingestellt, weil ihnen ein ganz spezielles Deutsch-C2-Zertifikat fehlt. Wenn jemand schon 10 Jahre an der Uni als Dozentin arbeitet, dann muss man einfach sehen, ist da nicht auch eine gewisse Grundlage gelegt, dass die Sprache vorhanden ist oder dass man dieses Zertifikat nicht vorweg vorlegt, sondern während man sozusagen in den Beruf reingeht. Da müssen wir sehr viel flexibler werden, wenn wir die Situation, die wir jetzt hier haben, halbwegs in irgendeiner Form meistern wollen, also auch die Einfachlehrer, auch da müsste man sich was zu überlegen. Also A, finde ich, sollten wir auch auf sie zurückgreifen und wir sollten ihnen auch die Möglichkeit geben, sich weiter zu qualifizieren, nicht, dass wir da einen Unterschied am Ende in den Kollegien haben. Das ist sehr, sehr wichtig. Und es gibt noch mehrere Möglichkeiten, dualisierte Studiengänge, wie das auch schon bei den berufsbildenden Schulen ist.
Ganz kurz, wer wäre dafür zuständig, Bundessache oder Ländersache?
Das ist alles in der Regel Ländersache. Herr Speitkamp, oder?
Das ist fast alles Ländersache, ja. Wenn man natürlich Seiteneinsteiger einstellt und dann muss klar sein, die können nicht über die Bundeslandgrenzen so ohne weiteres wechseln, ne? Wenn die einmal in unserem System sind nach den jeweiligen Landesbedingungen. Insofern wäre es gut, wenn die Länder sich über gewisse Standards hier einigen, damit die Flexibilität erhöht wird. Aber zum Beispiel die Studiengänge weiterentwickeln, ist Ländersache. Es wird ja mehrfach auch bundesweit über die Beteiligung von dualen Studiengängen nachgedacht oder über die Fachhochschulen und ihre Möglichkeit auch für den Lehrer- und Lehrerinnenberuf hier beizutragen, wird nachgedacht. Also es gibt viele Möglichkeiten, die die Länder anstoßen können. Und es ist ja völlig richtig, es gibt ganz viele Einzelfälle, wo man denkt, das kann nicht sein. Jemand, der lange Erfahrung in der Uni oder sonst wo hat, darf nicht an die Schule. Im Einzelfall ist es dann immer schwierig, das rechtlich schnell mal eben zu regeln. Da stolpert man schnell über ganz viele Rechtshürden, die leider bei uns hoch sind, aber die ja auch ihren guten Grund haben, weil sie ja die Qualität halten sollen.
Frau Maibaum, mir klingt immer noch in den Ohren, was Sie eben beschrieben haben, wie es vielen Schülerinnen und Schülern ergangen ist durch die Schulschließungen, die es zur Corona-Zeit gab, durch den Fernunterricht, das Nicht-Zusammensein mit Klassenkameradinnen und Klassenkameraden, diese fehlende Betreuung durch Lehrerinnen und Lehrer. Und da musste ich eben dran denken, als Herr Speitkamp vom hybriden Unterricht nochmal sprach. Das erinnert ja so ein bisschen an diese Corona-Zeiten. Aus Schülerinnen- und Schülersicht, ist das eine gute Lösung? Ist das ein notwendiges Übel, was man jetzt möglicherweise in Kauf nehmen muss? Oder lehnen Sie das ab?
Es ist ja die Frage, wie der hybride Unterricht gestaltet wird. Also wir haben ja wirklich bei Corona das Extremum kennengelernt. Alle zu Hause, Lehrkraft an ihrem Ort, passend zu Hause, Schüler zu Hause. Dass das nicht auf Dauer funktioniert hat, ist, glaube ich, uns allen bewusst. Dass es auch nicht funktionieren kann oder auch Videokonferenzen, das ersetzt nicht den persönlichen Austausch. Aber ich glaube, es gibt auch Möglichkeiten, wie man hybriden Unterricht gut innerhalb der Schule integrieren kann. Man muss sich aber dann wirklich nachhaltig damit beschäftigen, wie können wir Konzepte ausgestalten, wie nicht. Also ich habe ja eben von meinem Geschichtskurs erzählt, wir werden jetzt auch regelmäßig geteilt. Und wir haben zum Beispiel in der letzten Stunde ein Planspiel gemacht, wenn die anderen wiederum innerhalb nochmal was vertieft haben. Unsere Lehrkraft muss uns nicht beim Planspiel zuschauen. Das heißt, in dem Moment hat das super funktioniert. Muss man jetzt aber auch dazu sagen, wir sind eine Abschlussklasse. Das heißt, wir sind altersmäßig was ganz anderes als eine fünfte Klasse. Und da geht es wieder darum, wirklich sich von Fall zu Fall angucken, was kann ich von der Schülerschaft in dem Moment oder von dem Klassenverband erwarten oder was geht nicht. Im Gießkannenprinzip wird das nicht lösen können, sondern da bekommt es dann auch auf die Fähigkeiten der Lehrkraft drauf an.
Es geht nicht darum, eine 4- oder 3-Tage-Woche einzuführen und die Schüler nach Hause zu schicken, sondern klug mit pädagogischen Assistenzen zum Beispiel auch noch Standorte halten zu können an Schulen, gerade im ländlichen Raum, die eben vielleicht keinen eigenen Chemielehrer mehr haben. Und da muss man eben 3 Schulen von einem Standort aus beschulen. Und das kann gehen mit Flexibilität, Mobilität, intelligenten Konzepten und Assistenzen vor Ort, pädagogischen Assistenzen, die den persönlichen Kontakt, die Nachfragemöglichkeiten und so weiter sicherstellen.
Also ganz konkret, um sich das vorstellen zu können, dann würde man sozusagen den Chemieunterricht von Schule A in Schule B und C übertragen, per Video.
Sehr vereinfacht gesagt, es sind pädagogische Assistenzen dann vor Ort und der Chemielehrer muss natürlich auch mal herumfahren, an jedem Ort auftauchen, aber man könnte sozusagen an mehreren Orten beschulen. Das ist die schlichte Form des hybriden Unterrichts. Die andere ist natürlich noch stärker in einer Schule sozusagen digitale Elemente in den Unterricht einzubauen und Klassen aufzuteilen, unterschiedliche Übungsformen. Dafür braucht man natürlich Räume dann, das ist auch ein Problem, nicht nur in Thüringen, aber auch dort. Aber das ist die sozusagen elaborierte Form des hybriden Unterrichts.
Frau Bensinger-Stolz, sieht nicht so aus, als wäre sie einverstanden.
Zum Teil ja, aber ich möchte es doch nochmal konkretisieren. Auch die Ständige Wissenschaftliche Kommission, die ja eine Stellungnahme zum Lehrkräftemangel abgegeben hat, die hat ja auch auf hybride Formen verwiesen. wir kritisieren da eine ganze Menge dran an ihren Vorschlägen. Aber da insbesondere hat sie nochmal gesagt, es geht um die Oberstufe. Also das wird sich dafür vorgestellt. Und aber auch da muss man sagen, die Vorstellung, dass nun eine Lehrkraft da in einem Raum sitzt und dann also im Nebenraum die anderen sitzen, das ist eine Krücke, die wir vielleicht jetzt benutzen können. Das ist aus meiner Sicht kein guter Weg. Etwas völlig anderes ist es, was Frau Maibaum jetzt nochmal dargestellt hat, indem wir informatische Bildung, Medien, pädagogische Dinge mit in den Unterricht reinbauen oder auch tatsächlich digital in Form von kollaborativen Formen mit dieser Technik ganz anders umgehen und das Medium gut einsetzen. Aber diese hybride Form wird im Moment nur so diskutiert, dass es eben ein Ersatz ist. Und die Frage ist tatsächlich, ob das so umgesetzt werden kann. Ich gucke natürlich auch als Gewerkschafterin drauf. Wenn ich als eine Lehrkraft sozusagen drei Gruppen betreuen soll, ist das auf jeden Fall auch ein Mehraufwand. Also auch wenn ich nicht dort bin, aber ich muss ja am Ende stehen immer noch die Noten, auch wenn wir mal darüber diskutieren sollten, Herr Speitkamp, ob wir die noch so brauchen. Aber im Moment ist das noch so. Und dann bin ich verantwortlich für meinetwegen zum Beispiel drei Kurse, wenn es da auf dem Land oder so ist. Aber im Moment sind ja noch ganz andere Szenarien damit verbunden. Und da muss man schon genau gucken. Und ich finde auch, Frau Maibaum hat das ja auch gesagt, es wird ja deutlich, diese hybriden Formen, also zumindest während der Corona-Zeit hat es eben auch einen Verlust von dem sozialen Miteinander gegeben. Und Unterricht ist immer auch Beziehungsarbeit. Die Schüler untereinander müssen agieren und mit der Lehrkraft. Also ich finde es auf jeden Fall gut, wenn wir das mit einbauen, aber es kann, glaube ich, nicht die Lösung sein.
Ich glaube, das ist deutlich geworden, dass es eine Möglichkeit ist, sozusagen erstmal ganz konkret mit dem Mangel umzugehen, mit all den Schwierigkeiten, die wir beschrieben haben. Jetzt geht es ja im Kern darum, dass wieder mehr Leute Lust haben, Lehrerin und Lehrer zu werden. Da setzt sich die Gewerkschaft GEW ja auch dafür ein, dass das unter guten Umständen stattfindet. Zum Beispiel haben sie gefordert, dass Lehrerinnen und Lehrer besser verdienen sollten. Das leuchtet irgendwie ein. Sie haben aber auch vorgeschlagen, dass Lehrerinnen und Lehrer weniger arbeiten sollten, Arbeitszeit absenken. Was ist das für eine Idee in Zeiten des Lehrerinnen- und Lehrermangels?
Ja, das ist schwer vielleicht nachzuvollziehen im Moment, aber wir sind ja schon sehr viel länger da unterwegs und ich möchte auch nochmal auf das Argument mit dem besseren Verdienst eingehen. Da geht es uns insbesondere um die Grundschullehrkräfte und im Sek-1-Bereich, da sind noch viele, die eben nicht gleichwertig bezahlt werden, obwohl es eben eine sehr herausfordernde Arbeit ist. Heterogene Gruppen, die heterogensten Gruppen, da wo sozusagen Bildung beginnt und in einigen Bundesländern sind wir, finde ich, auf einem guten Weg, dass eben wirklich auch Grundschullehrkräfte, die wir besonders brauchen, auch genauso bezahlt werden wie die anderen auch. Seit Jahren sind Arbeitszeitstudien, Belastungsstudien sozusagen in den unterschiedlichen Bundesländern gemacht worden. Und da wird deutlich, dass die Lehrkräfte seit Jahren sehr viel mehr arbeiten, an die 50 Stunden sozusagen Woche und da sind die Ferien mit eingerechnet, gehen. Der Beruf ist so anstrengend und so belastend zum Teil, dass die Lehrkräfte, weil sie ihn trotzdem sinnerfüllend bisher gefunden haben, dann gesagt haben, okay, ich kann das so nicht machen, also gehe ich in Teilzeit. Sie reduzieren also selber ihre Zeit und damit auch ihr Geld, weil sie sagen, das ist so ein schöner Beruf. Und wir sagen eben, eigentlich muss der Beruf so aussehen, dass man auch mit einer Vollzeitstelle sinnerfüllend arbeiten kann. Deshalb sagen wir, im Grunde müsste man die Arbeitszeiten jetzt, das sagen wir schon sehr lange, müsste man reduzieren. Und ich möchte mal ein Beispiel machen, weil jetzt immer kommt, naja, aber wie wollen Sie dann das andere schaffen? Aber selbst im Bäckerwesen, ich habe neulich eine Sendung gehört, da sagte ein Bäckermeister, ja, also er weiß nicht, wie er das machen soll. Und er hätte jetzt eine Idee gehabt, er macht eine 4-Tage-Woche draus und auf einmal hat er mehr Leute, die diesen Beruf ausüben wollen. Und er selber hat sich auch die 4-Tage-Woche gegönnt. Das ist jetzt nicht direkt übertragbar, aber es ist nicht so fern, dass man auch mal überlegt, wie kann man etwas besser machen. Andererseits ist mir klar, dass im Moment der Druck natürlich sehr groß ist, aber da müssen wir mal was aushandeln. Und wenn es am Ende etwas ist, dass man jetzt etwas mehr arbeitet, dann muss am Ende aber auch das zurückkommen. Wir haben mehrfach erlebt, dass wir sogenannte Vorgriffsstunden haben, Arbeitszeitkonten, und am Ende sind die aber nicht ausgezahlt worden oder nicht zurückgegeben worden. Und da sind wir hochmisstrauisch.
Frau Maibaum, überzeugt Sie das? Mehr Lehrer durch weniger Arbeit?
Also ich kriege besonders mit während der Prüfungsphase, dass viele Lehrkräfte sagen, wir wissen gar nicht, wohin wir damit müssen. Na klar, ich aus meiner Schülersicht kann auch sagen, gut, ich verstehe die eine Seite. Auf der anderen Seite, sie geben mir aber auch unendlich viele Hausaufgaben auf. Und ich glaube, manchmal kommen wir auch mit unserer 50-Stunden-Woche da sehr nah dran. Das heißt, ich glaube, da kommen wir zum Thema Verständnis auf beiden Seiten, was man klar, aber auch innerhalb unserer Gesellschaft nochmal mehr machen muss. Weil wenn man sich das ja anschaut, erstmal aus Schülerperspektive, das Stresslevel von der Schülerschaft ist ja immer größer geworden. Also das sagen ja auch viele Eltern, in eurem Alter war ich viel mehr draußen, hatte ich mehr Freizeit. Ihr müsst andauernd Hausaufgaben machen. Das heißt aber, auch da müssen wir, glaube ich, aufeinander zugehen, wir als Schülerschaft, sie als Lehrerschaft, da eine Lösung zu finden, wo ich glaube, beide wirklich mal einen Vorteil haben, weil auch eben ja schon mal das Thema Hausaufgaben angesprochen wurde. Wie sinnvoll sind denn eigentlich auch Hausaufgaben, wenn die Schüler eigentlich zu Hause nur über den Hausaufgaben verzweifeln? Ich glaube, so ähnlich ist es mit den Lehrkräften, wenn sie sagen, ich habe einfach schlichtweg keine Zeit dafür, überhaupt noch mal was zu machen, weil ich schon mit dem Minimum viel zu tun habe.
Interessante Diskussion zwischen Lehrkräften und Schülerinnenschaft. Da kann ich dann als politische Vertretung quasi zuschauen. Nein, natürlich nicht zuschauen. Ich verstehe sehr gut den Hinweis, man muss gemeinsam bessere Lösungen finden, um mehr Personen für die Schule zu begeistern. Aber es ist eben eine extreme Situation, wo wir auch ja, einfach Unterstützung brauchen von allen Seiten. Das reine Geld ist es nicht, glaube ich. Wir haben auch bei uns die Grundschullehrkräfte auf einen Beamtenstatus gehoben. Das allein ist es nicht. Es muss wirklich das Gefühl sein, dass die Arbeit sinnvoll ist, dass sie begeisternd ist und dass sie dann auch angemessen honoriert wird. Das gehört dazu, natürlich.
Da baut die Politik schon mal vor, mehr Geld soll es nicht geben. Wird gerne noch auf einen anderen Punkt eingehen und die Frage stellen, ob es vielleicht gar nicht zu wenig Lehrer gibt. Der Jener Sozialwissenschaftler Roland Merten hat das jedenfalls neulich behauptet. Der hat gesagt, eigentlich haben wir genug Lehrer, die machen nur das Falsche, sagt er. Die sind zu viel mit Arbeiten beschäftigt, die nebenher laufen. Klassenleiter, Stunden, das wird dann abgezogen sozusagen vom Auftrag, Unterricht zu erteilen. Verwaltung der Sachbücher, das gibt auch einen Stundenabzug. Sind das Aufgaben, die man anders regeln muss und wo sich Lehrer vielleicht auch zu viel Stunden nehmen, so wie es Merten durchklingen lässt?
Ja, das war ja so ein Rechenkunststück, was man natürlich gut machen kann. Auch wenn man jedem Lehrer, jeder Lehrerin einfach 2 Stunden mehr gibt zu unterrichten, dann hat man das Problem ja schon gelöst, kann man auch sagen. Manche Dinge stimmten einfach nicht, die er dort aufgeführt hat, waren nicht die richtigen Zuordnungen zu den Abminderungen. Richtig ist, dass die Aufgaben für Lehrerinnen und Lehrer immer komplexer werden, immer schwieriger werden. Sie stehen ja nicht mehr vor homogenen Klassen wie vielleicht noch vor 30, 40 Jahren, sondern für sehr diversen Klassen. Und das erfordert höchsten sozusagen Betreuungsaufwand, auch psychischen Aufwand. Und für bestimmte Aufgaben muss es dann eben Abmilderungen geben. Aber wir versuchen durch pädagogische Assistenzen, durch Verwaltungsassistenzen auch die Schulleitungen und die Lehrkräfte zu entlasten von diesen Zusatzaufgaben und sie wieder auf die eigentliche Lehrtätigkeit zurückzuführen.
Aber Frau Maibaum, Sie haben es ja eben schon so ein bisschen angedeutet, weniger Hausaufgaben, weniger Aufgaben, die Sie erledigen müssen. Man könnte jetzt noch drüber sprechen, muss man vielleicht die Lehrpläne auch nochmal entschlacken. Wäre das auch nicht eine Möglichkeit, die unnötigen Aufgaben rauszunehmen, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren, und dann hat man sozusagen wieder etwas mehr Kapazitäten zur Verfügung, mehr Lehrkräfte, die man sinnvoll einsetzen kann?
Die Frage, die ja dann kommt, was ist denn das Wesentliche? Also ist es das Wesentliche, dass ich in Mathematik in einer Ebene rechnen kann, wo da ein Hochpunkt ist, oder dass ich im Deutschunterricht über das Buch Wolzeck diskutiere, über die Sinnhaftigkeit? Die Frage, die wir uns, glaube ich, stellen müssen, und wir ist, glaube ich, wirklich da mal alle mit reinbezogen, welchen Anspruch haben wir an das Thema Bildung? Was soll unsere Zukunft? Weil später werden sie diese bilden. Was sollen diese können? Und danach müssen wir dann auch unser Bildungssystem ausrichten. Ich glaube, solange diese Frage nicht geklärt wird, weil ich glaube, wir sind uns alle einig, das maße ich mir jetzt mal an zu sagen, wie es aktuell läuft, läuft es nicht gut, läuft eigentlich katastrophal. Und diesen Bildungsteil, den wir uns eigentlich haben wollen, das Land der Dichter, der Denker, der Forschung, rückt immer mehr in die Ferne. Dieser Traum ist vielleicht bald nicht mehr wirklich realisierbar. Ich glaube, da müssen wir mal ansetzen.
Nur einen Punkt möchte ich einhaken. Wir sind uns alle einig. Wir sind uns aber nicht einig, dass die Situation katastrophal ist.
Nicht
katastrophal. Ich möchte sie auch nicht wirklich so schlecht reden, weil wirklich viele, viele Lehrerinnen und Lehrer sehr gute Arbeit machen. Und wir sind in einer schwierigen Situation. Aber Katastrophe ist etwas anderes.
Wir waren aber während der Corona-Pandemie, waren die Kolleginnen und Kollegen vor Ort stark belastet. Deshalb wirkt es jetzt, das, was der Herr Merten da geschrieben hat, aber auch die Ständige Wissenschaftliche Kommission zum Thema Teilzeitbeschränkungen da gesagt hat, in diesem Zusammenspiel einerseits 2-3 Jahre hohe Belastungen und andererseits jetzt zu sagen, und jetzt packen wir noch was drauf. Oder wie Herr Merten, der sagt, Klassenleitung soll gar nicht mehr irgendwie honoriert werden oder Aufgaben, Fachkonferenzleitung und so weiter. In Hamburg haben wir ein etwas anderes Arbeitszeitmodell, auch nicht unbedingt gut ausgestattet, aber da sind an vielen Stellen eben schon die zusätzlichen Aufgaben, hat man versucht mit einzugeben. Vor 20 Jahren ist es eingeführt worden und wir haben mittlerweile 50 neue Aufgaben hinzugekommen. Aber es ist nirgendwo niedergelegt, wie die irgendwie zurückgegeben werden. Das heißt, hier wird auch nochmal damit gespielt, dass eigentlich nicht richtig geguckt wird, was machen Lehrerinnen und Lehrer, Lehrkräfte eigentlich. Sie machen ja nicht nur Unterricht, sie machen längst sehr viel mehr darüber. Und ein Unterricht muss vor- und nachbereitet werden. Alle Eltern wollen, dass man eine Klassenreise macht und die Schulentwicklung, die Unterrichtsentwicklung, all da sind die Kolleginnen und Kollegen zu Recht beteiligt. Das muss ja auch gemeinsam gemacht werden und das muss honoriert werden. In jedem anderen Wirtschaftsbetrieb ist das Arbeitszeit. Und das, was da jetzt den Lehrkräften entgegengeschlagen hat, ist, das war also eine Geringschätzung sondergleichen und deshalb war auch die Empörung so hoch. Ich finde, so sollten wir nicht miteinander umgehen. Ich finde auch, Herr Spaitkamp, da ist so viel auch richtig gut gelaufen während der Corona-Zeit. Oder die Kolleginnen und Kollegen haben alles gegeben, die Schülerinnen auch. Das sollten wir nicht nur kaputt reden, aber wir dürfen jetzt auch nicht den Menschen, die da sozusagen ihr Bestes gegeben haben, noch einen, ich sag mal, vor Schienbein treten.
Ich glaube, da haben Sie mich aber auch einen Teil falsch verstanden, weil ich mich nicht nur auf die Lehrkräfte bezogen habe, sondern wir haben einfach einen riesigen großen Investitionsstau innerhalb dieses Landes. Wir haben eben schon mit den Thüringer Witz angefangen, Thema Bruchbude. Ja, wir haben viele gute Schulen, die ausgestattet sind. Wir haben aber auch viele, da fehlt vieles. Und ich glaube, da ist einfach auch meine Aussage vielleicht bewusst provokant gewesen, mit katastrophal. Wir haben so viele Probleme, die sich jetzt aufgehäuft haben, und jeder kennt diesen berühmten Satz, klein viel macht auch Mist. Und wenn wir ganz viel davon haben, gibt es riesige Probleme. Und da kann leider auch nicht die beste Lehrkraft uns, sage ich jetzt mal, aus dieser Situation retten, wenn das Umfeld dazu nicht passt. Ich glaube, das ist ein Zusammenspiel, wo wir hingehen müssen, um das besser zu machen, weil wir haben viele gute Lehrkräfte. Und das steht ja auch, glaube ich, in der Abrede.
Ich würde vielleicht noch mal einen Aspekt hinzufügen, Frau Maibaum, weil Sie das ja auch mit den Räumlichkeiten eben mit angedeutet haben. Wir haben einen Sanierungsstau von 47 Milliarden Euro und die kann man auch nicht mit irgendeinem Programm kurzfristig angehen, sondern eigentlich müsste man dafür ein extra Programm auflegen über die nächsten 10 Jahre, denn es ist schon wichtig, auch in welchen Räumen oder in welchen Gebäuden wir sozusagen uns treffen und Unterricht uns da begegnen. Also da bin ich vollständig bei Ihnen und ich sage natürlich auch als Gewerkschaft, da gibt es eine ganze Menge am Problem. Wir sollten nur gucken, dass wir das, was auch gelaufen ist und was während der Corona-Pandemie, was da in den Schulen geleistet worden ist, das war enorm. Und deshalb finde ich, sollte man jetzt im nächsten Schritt sozusagen nicht der einen Gruppe da auch noch sagen und jetzt bitte noch ein bisschen mehr.
Sagt Anja Bensinger-Stolze, Vorstandsmitglied der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, dort zuständig für den Bereich Schule. Sie hat über Schule in Deutschland diskutiert, wo bleibt der Bildungsaufbruch, mit Winfried Spaitkamp, Staatssekretär im thüringischen Bildungsministerium, und Wiebke Maibaum, der Generalsekretärin der Bundesschülervertretung. Vielen Dank, dass Sie bei uns waren.
Dankeschön.
Dankeschön.
Danke.
Deutschlandfunk Kultur. Wortwechsel. Überall, wo es Podcasts gibt. Und in der DLF Audiothek.